Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@qs24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wichel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.qs24.tv.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute mit der Klinikleitung von der Swiss Mountain Clinic sprechen darüber, was sie macht, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch da ist oder eine Dame immer wieder mal ein Kind verliert. Was ist da die Ursache, was sind die Gründe und wie kann man das verhindern? Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Petra Wichel. Danke, dass du da bist.
Ja, danke auch.
Ein trauriges Kapitel, also einerseits, wenn es nicht funktioniert, auf der anderen Seite, wenn es funktioniert und man es wieder verliert, das ist ja unglaublich, unvorstellbar. Kommen Leute zu dir in die Klinik und du gehst mit ihnen einen gemeinsamen Weg?
Ja, es kommen immer wieder Menschen in die Klinik und was uns erschrocken macht, immer mehr auch natürlich junge Paare, die auf der einen Seite unerwillten Kinderwunsch haben, auf der anderen Seite aber, was ich ganz schön finde, einen Kinderwunsch planen und in ihrer Eigenverantwortung als Eltern, auch in der Eigenverantwortung als werdende Mutter, Fragen nachgehen, wie kann ich mich am besten vorbereiten? Denn letztendlich entsteht natürlich im Rahmen der Schwangerschaft eine neue Situation. Und dieser kleine Embryo muss natürlich auch sich einnisten dürfen. Wir sagen heute, 50% der Schwangerschaften gehen sowieso schon als Fehlgeburt ab. Das sind also Chromosomenanomalien, die der Körper schon vorher weiß, dass eigentlich dieses kleine Chromosom oder Embryo gar nicht den Halt und vor allen Dingen auch nicht die Kraft hat, in diesem Körper zu einem gesunden kleinen Säugling aufzuwachsen. Das heißt, diese kurzfristigen und frühzeitigen Abbrüche, die sind schon mal da, wenn wir auch noch gar nicht wissen als Frauen, dass wir schwanger sind. Und die Ausreifung so eines Follikels im Eierstock und dann die Präsenz in der Gebärmutter dort sich einzunisten, setzt natürlich voraus, dass der Körper das ohne Probleme tun darf und kann. Und all diese Menschen kommen manchmal auch durch lange Infertilitäts- schon Sprechstunden, haben sehr viel auch versucht. Und es geht immer eigentlich um die gleiche Frage. Es passiert die Befruchtung nicht. Und dadurch kann auch keine Schwangerschaft überhaupt entstehen auf der einen Seite. Und das andere ist, der Körper ist nicht bereit. Oder er unterbricht die Schwangerschaft, weil er natürlich auch diese Chromosomenanomalien im Vorfeld schon total registriert. Es gibt ja eine genetische Störung solcher Chromosomenanomalien, das ist die Trisomie 21, dieses Down-Syndrom. Kennt man, ja. Dann gibt es auch noch die Trisomie 18. Das heißt, diese Kinder werden nicht von der Natur aus unterbrochen, die Schwangerschaft, sondern diese Kinder können eigentlich dann 9 Monate im Mutterleib wachsen und sind dann als Down-Kinder genetisch dann natürlich mit dieser Erkrankung auf der Welt. Die Sonnenkinder, sagt man zu diesen Kindern.
Ja. Jetzt nochmals bei der Schwangerschaft. Also ich habe mal gelesen, dass wenn man schwanger wird, dass man rund zu 70-80% seinen eigenen Körper entgiftet in das Kind hinein.
Ja, das kommt ja noch dazu. Und deshalb sage ich ja, es ist eine Geschichte der gerade der toxischen Dinge, wie du das gleich ansprichst. Es gibt ja viele Gründe, warum eine Schwangerschaft nicht stattfinden kann. Das sind Narbengewebe, das sind zum Beispiel so eine polyzystischen Ovarialsyndrome, wo die Eierstöcke gar nicht mehr genug auch produzieren. Aber es gibt viele Gründe für eine Nicht-Schwangerschaft überhaupt gewähren können. Aber toxisch ist das ein ganz großes Problem. Und toxisch im Sinne einer, auch einem Kind über die Nabelschnur, wenn ich jetzt als Mutter Amalgamträgerin bin, dann muss ich einfach wissen, dass ich über Jahre auch, dass meine eigene Entgiftungsleistung darüber bestimmt hat, ob ich über Jahre dieses zu viel Quecksilber, Blei, Amalgam wieder losgeworden bin oder ob ich das als Mutter auch schon viele Jahre in mir trage. Natürlich deponiert im Bindegewebe, deponiert in meinen Nieren, in meiner Leber und damit natürlich auch 9 Monate über die Nabelschnur natürlich ein Kind mit belaste.
Ja, aber noch zum Quecksilber, vielleicht hast du die Sendung auch gesehen, wo ich gemacht hatte mit meinen Blutwerten. Ich habe ja alles ausgeleitet, ich hatte Amalgamfüllungen. Wir hatten genügend Spirulina, Zeolite, ich habe alles gemacht. Ja. Und die Werte sind immer noch top oben gewesen, oder? Ja. Es ist jetzt durch die Gelatausleitung, kriegt man das Zeug hier raus. Also es ist eigentlich unglaublich, oder?
Ja, ja, und vor allen Dingen, was ja auch ganz wichtig ist, im Vorfeld muss man erst mal wissen, wer bist du? Ne, also wir können ja jetzt hier 10 Menschen haben und 10 Menschen haben eine unterschiedliche Entgiftungskapazität. Das geht von sehr schnell und überhaupt kein Problem, wie zum Beispiel ein Bundeskanzler Schmidt, der auch mit 90 noch Zigarre geraucht hat und bei weitem sicher nicht das gesündeste Leben führte. Der hat aber das Gleichgewicht halten können, wie auch immer. Und der andere kriegt schon mit jungen Jahren dann keine Schwangerschaft, beziehungsweise hat mit 35 ein Bronchialkarzinom. Das heißt, es gibt schnelle Entgifte, es gibt langsame, es gibt verzögerte und es gibt natürlich auch die Nullentgifter, die also so eine schwache Kapazität haben, die können ja dann, auch wenn du sie provozierst, auszuleiten und gelatierst, oft von links nach rechts wieder nur schieben, weil du löst es, aber du sorgst nicht dafür, dass es den Körper auch verlassen kann.
Ja, hat er auch gesagt, manchmal geht es monatelang, bis sich wirklich etwas tut.
Ja, und ich beobachte Jahre ich bin eigentlich mit dem Patienten dann fertig, wenn ich weiß, jetzt kann er wieder das Gleichgewicht halten. Da würde ich mir nie anmaßen zu sagen, er ist toxisch frei. Aber wir haben ja auch im Messen der toxischen Belastungen sogenannte Grenzwerte, wo sie sagen, damit kann auch ein schwacher Körper wieder gut umgehen. Aber wenn die Belastung steigt und sie steigt und sie steigt und sie steigt, dann muss man sagen, muss man bei einer Schwangerschaft, die nicht ausgetragen werden kann, oder einer Prävention, ich möchte schwanger werden, natürlich auch um diese Dinge wissen und sie frühzeitig erkennen und auch für meine Begriffe angehen.
Ich dachte nur so, für mich fehlend ist, ich meinte immer, in einer Sicherheit mich wiegen zu können, aber es war gar nicht so. Die Werte waren noch hoch. Nein, aber jetzt gehen wir zurück. Also wir wissen, eine Schwangerschaft bedeutet einfach eine Entgiftung ins Kind. Wäre sicher besser, die Frau würde vorher entgiften,
ja,
oder?
Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Ne?
Und jetzt schaut man ja bei der Infertilität ja immer nur die Frau an, aber eigentlich kann es ja auch der Mann sein, oder?
Ja, 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 ja. Und das ist ja bei der Infertilität der Frau auch noch gar nicht alles. Also diese polyzystischen Syndrome sind ein Problem. Es ist Narbengewebe ein Problem. Und es ist dann schon auch oft für die Medizin ein Hormonproblem. Und daran wird also massiv gearbeitet im Rahmen eines Kinderwunsches. Aber wir sehen auch zum Beispiel, wir hatten einen jungen Mann, jetzt kommen wir mal auf die Männer, und der hatte eine sehr geringe Anzahl von Spermien. Das waren ungefähr so 3.000 bis 6.000 Spermien. Und der hat nur durch eine absolute Umstellung auf eine vegane Kost innerhalb von 3 Monaten mit hochdosiert Selleriesaft 60.000 Spermien neu mobilisiert. Und die Familie sind dann Eltern geworden.
Erstaunlich.
Also ich will damit nur sagen, auch die wir hatten in der letzten Sendung über die Aufgabe der Mitochondrien gesprochen. Und Mitochondrien sind immer die Gewehr für die Zelle, Energieleistung herzustellen. Das heißt, während das Kind die Mitochondrien der Mama sind die Spermien auch mit Mitochondrien ausgestattet, aber die sind im Schwanz. Das heißt, wenn jetzt eine Befruchtung stattfinden soll während der Ovulation, dann müssen ja die Spermien an den Ort des Geschehens mit einer unheimlich glaublichen auch Geschwindigkeit. Und das wird gewährt durch die Mitochondrien. Und diese Mitochondrien beim Mann sitzen bei den Spermien im Schwanz. Das heißt, die Spermien sind nur in der Lage, in dieser Geschwindigkeit und Zeit dahin zu kommen, wenn sie ausreichend Mitochondrien haben. Mhm. Und diese Mitochondriopathien sehen wir ganz stark bei jungen Männern, weil die kaum noch Mitochondrien haben und vor allen Dingen, wenn sie das Handy in die Taschen stecken. Genau, das heißt, wenn dieser Bereich natürlich Elektrosmog belastet ist oder auch die jungen Frauen bitte mit ihren Tablets auf den Knien, da kann ich gar nicht hingucken. Auch schwangere Frauen manchmal, wenn die telefonieren oder auch die Handys und die auf die Beine stellen. Also dieser nahe Kontakt, das hat natürlich eine wahnsinnige auch Abnahme der Spermienzahlen und auch der Mitochondrialleistung gegeben, dass man sie gar nicht mal immer zu wenig hat. Aber sie schwimmen da wie lahme Enten auf dem Teich und sind eigentlich für eine Befruchtung, die ja die Mitochondrien nicht überträgt. Die werden dann gecuttet, ja, die trennen sich dann ab. Der Schwanz bleibt zurück und nur der Kopf geht in die Befruchtung.
Ja, da war jetzt 2019 eine Studie von der Eidgenossenschaft mit Soldaten, Rekruten und das war ja das Ergebnis echt dramatisch. Kam in allen Nachrichten, aber man hat dann eigentlich nicht darüber geredet, warum und wieso. Es ist dann einfach wieder versandet, oder? Mhm. Und da war das Elektrosmog auch kein Thema, dass es wirklich hier herum natürlich einen Zusammenfluss hat. Jetzt kannst du mir noch sagen, welches Hormon ist denn das, was bei der Frau dann sehr häufig reduziert wäre?
Das ist ja ganz unterschiedlich jetzt hormonell. Und wir sind ja nun auch nicht die Hormonspezialisten, aber was immer wieder sehr vernachlässigt wird, ist eigentlich das Wissen ums Progesteron. Alles richtet sich immer um Östrogen. Östrogen ist auch wichtig. Östrogen wird auch gebraucht für jetzt den Status, dass eigentlich die Eizelle auserkoren wird, welche es ist und auch die Befruchtung stattfindet. Das ist Östrogen. Und genau an dem Punkt setzt zum Beispiel viele Weichmacher an. Die Phylate, Weichmacher in Plastik, überall wo Weichmacher drin sind, sind Xenohormone drin und dieses Bisphenol A hat einen östrogenartigen Effekt und das reduziert die Östrogenleistung wiederum in den Ovarien. Das heißt, Frauen dürfen überhaupt keinen Kontakt haben mit all diesem Plastikzeug und die können wesentlich ihre Hormonsituation optimieren, wenn sie all diese Dinge wie Plasteflaschen, wie sämtliche Plastikhaushaltschemikalien, wo immer wieder auch Wasser oder Feuchtigkeit oder Gekochtes involviert wird, Wasserdampf, das müssen die dringend aus ihrem Bedarf nehmen, weil da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Belastung mit diesem Bisphenol oder Phthalate nennt man das. Wir wissen heute auch, wenn Bisphenol rausgenommen ist, sind es andere Weichmacher, die letztendlich diesen gleichen Effekt haben. Und wir haben eine ganz, also gibt es schon hunderte von Studien, die das beweisen, dass diese Dinge wesentlich zur Unfruchtbarkeit sorgen. So. Aber Progesteron, wie gesagt, ist eins der wichtigsten körpereigenen Hormone, das natürlich in einer wahnsinnig hohen Dosierung auch gebraucht wird. Und Progesteronmängel kann man sehr schnell auch feststellen, damit eigentlich nicht nur die Befruchtung stattfindet, sondern damit eigentlich auch die weitere Entwicklung dieses kleinen Bläschens dann in der Gebärmutterschleimhaut gut eingebettet ist. Das ist eine ganz große Frage, Progesteron. Aber diese hormonellen Abklärungen, die geschehen eigentlich in so einer Sprechstunde sehr intensiv. Wir kümmern uns eigentlich mehr um diese ganze Person, die im Rahmen ihrer Schwangerschaft immer wieder oder gewollten Schwangerschaft eigentlich selbst Gefahr läuft, dass der Körper diese Schwangerschaft nicht austragen kann, um einfach auch hier Hilfestellung zu geben. Das andere, was wir auch immer wieder beobachten, sind wirklich parasitäre Belastungen. Die darf man nicht unterschätzen, wenn eine Unfruchtbarkeit da ist. Es gibt also sehr viel Belastungen mit Hakenwürmern, mit Spulwürmern, mit Trichomonaden. Das sind Eizeller, die wir heute schulmedizinisch kennen bei Geschlechtserkrankungen. Die Belastung mit all diesen Parasiten ist weitaus größer, als wir glauben. Das wird durch sämtlichen sexuellen Kontakt auch und durch Küsse wird es übertragen. Aber Parasiten sprechen nun mal die Sprache der Hormone. Parasiten greifen ein in Hormonen und auch in Neurotransmitterstoffwechsel für die Hirnleistung. Und wir setzen also diese Frauen zum Beispiel, die schwanger werden wollen, auch nach Testung auf Parasiten doch unter ein sehr intensives Parasitenprogramm, um sie dann wieder auch empfänglicher zu machen für diesen Prozess, der wesentlich, weil es ist überall Platz, es ist Platz in der Gebärmutter, es ist Platz in den Eileitern, es ist Platz, der Parasit sucht sich immer Nischen, der Parasit ist der Trittbrettfahrer, unser Immunsystem kann nur mit einer bestimmten Möglichkeit Parasiten wieder aus dem Körper befreien. Aber der Parasit sucht Nischen, sucht andere Maskeraden, um nicht entdeckt zu werden. Und das ist gerade jetzt, das ist eine Geschichte, die wir seit 3 Jahren sehr intensiv verfolgen, auch eine ganz große Frage bei Unfruchtbarkeit, an Parasiten zu denken, um einfach hier auch wieder dem Körper die Entlastung zu nehmen. Dadurch hat er natürlich auch mehr Immunleistung frei. Das bedeutet, darum zu wissen und solche Frauen dann auch wirklich zu behandeln, wenn immer wieder auch so eine Schwangerschaft unterbrochen wird. Die Natur wird ja nicht eine Schwangerschaft unterbrechen, weil sie sagt, du bist keine gute Mutter. Die Natur unterbricht sie, weil sie dem Körper im Moment in einer Situation sieht, wo er dieser Belastung einfach nicht standhalten kann. Das andere ist immer wieder auch die ganze Frage der Mikronährstoffversorgung. Und da muss ich immer wiederholen, Vitamin D muss eine Schwangere bis aber aufs Höchste abgedeckt sein, weil so viel jetzt gebraucht wird. Und allein ein Vitamin D-Mangel kann hier genauso eingeordnet werden im Rahmen eines unerwünschten Kinderwunsches.
Weißt du, hört man nie. Hört man nie, da kann man mit Gynäkologen sprechen, aber dieser T3-Wert höre ich nicht, oder? Und was ich so tragisch finde, da hat mir kürzlich eine Expertin gesagt, auch wenn eine Dame ein Kind verliert vorzeitig, dass eben auch wieder dieses Progesterol ein ausschlaggebendes Hormon ist, das einfach zu wenig Kraft hat, das zu halten.
Klar.
Und wieder höre ich nichts.
Klar. Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Oder wir hatten in der letzten Sendung gesprochen, wie wichtig Progesteron ist für Knochenleistung und für all die Dinge. Also die große Balance zu halten, ist das Wichtige und nicht mit Macht vielleicht eine extra uterine Schwangerschaft zu ermöglichen, Befruchtung einzunisten, sondern sich Fragen zu stellen, was ist hier los? Und die ganze Frage zum Beispiel auch der Xenohormone ist so umweltbedeutend hochwertig, dass ich sage, die darf wirklich nur noch Glas in ihrem Haushalt führen, wenn sie schon in der Richtung belastet ist. Wir können das doch messen. Wir können doch die Phthalate, wir können doch Bisphenol A im Urin messen. Und es gab also Riesenstudien, auch in Amerika, bis zu 60-70% der Kinder. Und man hat die Phthalate aus dem Kinderspielzeug genommen, weil die Kinder daran lutschen und mit Speichel. Aber was ist denn mit den Schwangeren? Was ist denn mit den Älteren? Was ist denn mit den Menschen?
Kein Thema, ja.
Diese Geschichte ist ja so umwerfend hoch dramatisch, abgesehen von der Langzeitwirkung des ganzen Plasterproblems in der Zukunft. Aber jetzt nur auf die Frage der wirklichen Fruchtbarkeit. Und auch wenn eine Gesellschaft sich natürlich nicht mehr regeneriert, dann wird es richtig schlimm.
Da war gerade eine Sendung auf Arte, wo es auch um diese Flammmittel geht, dass Kleider nicht brennen, wo ja dann verboten wurde bei Kindern. Jetzt ist es aber auf dem Kissen, jetzt ist es auf dem Spannbetttuch, alles wieder erlaubt, beim Kind einfach nicht, aber beim alles drumherum schon. Und alles ist innerhalb von kurzer Zeit im Kind, im Baby, innen nachweisbar, wie schnell das in die Haut geht, in den Körper rein. Oder? Wenn wir vorhin gerade bei der Phthalate gewesen sind und Weichmacherstoffen, kriegt man das eigentlich wieder raus?
Also wir sind ja seit ungefähr 2 Monaten in der Lage, über die Inus Apherese zu sprechen, bei dem wir sie führen. Das ist also eine Umweltapherese, in dem wir das Blut 1,5-mal prinzipiell durch einen sogenannten Umweltfilter geben, 33% des Plasmas. Und natürlich da so Phthalate, Bisphenol A, Lösungsmittel, Herbizide, Pestizide, aber auch toxische Substanzen, Leichtmetalle wie Aluminium rausfiltern können. Und währenddessen wir erst einen bescheidenen Überblick von knapp 70 Patienten diesbezüglich beurteilen können, kann das Mutterhaus in Deutschland, in Cham, der Dr. Straube, über 2000 Fälle überblicken. Und da sind immer wieder auch kinderlose Eltern, hohe toxische Belastungen. Und sie hatten uns gerade jetzt mitgeteilt, dass sie wieder 4 weitere Ehepaare glücklich gemacht haben, die nach mehreren Inosferesen hier eine deutliche Entlastung hatten.
Wow.
Also es ist schon interessant, weil ich habe ja nur etwas in die Klinik integriert, wo ich sage, ich muss mich doch den Problemen dieser Zeit stellen. Mhm. Und es ist immer so meine Frage, ich kann chelatieren, kann Schwermetalle binden, kann über EDTA Aluminium binden. Aber was ist denn mit diesen Dingen, die auch heute Realität sind für Menschen, wie all die toxischen Dinge, das Glyphosat und all diese Weichmacher.
Also ihr nehmt eigentlich das Blut raus, es wird gewaschen und wird wieder reingefügt.
Genau, das ist wie eine Dialyse, man nennt das extrakorporal. Du sitzt da und es wird also 1,5 Mal der gesamte Kreislauf gefiltert. Geputzt. Vom Blut geht es durch einen Filter, trennt 33% des Plasmas. Und dieses Plasma geht durch diesen Umweltfilter, der nicht nur jetzt auch diese toxischen Dinge filtert, sondern auch hochentzündliche Immunkomplexe, zum Beispiel bei Rheumatoid-Patienten oder Autoimmunpatienten.
Mhm. Aber wir nehmen es nur raus, wenn es wirklich im Blut ist und nicht irgendwo abgelagert ist.
Nee, der ist darauf gerichtet, nur die toxischen Belastungen zu eliminieren. Mhm. Und man muss ja immer irgendwo auch im Blick haben, auch Immunleistung, auch Regenerationsleistung und, vollzieht sich ja 24 Stunden in einer höchsten Geschwindigkeit. Aber all das, was da im Organismus mittlerweile auch noch bewältigt werden muss, das übersteigt natürlich immens die eigenen Kapazitäten. Das ist ja weder durch eine Leber noch durch eine Niere zu leisten, noch dazu die ganzen Nanopartikel und Plastik und Silikon. Brüste,
das nicht für jeden ein bisschen Sinn, so eine Blutwasche.
Naja, ich will das gar nicht mal sagen, dass es Sinn macht, aber ich will nur sagen, wenn wir bewahren wollen, wir Ärzte, dann müssen wir heute mit Menschen auch darüber sprechen. Mhm. Denn es macht ganz viel Sinn, etwas heute zu erkennen, was morgen sich leiser entwickelt. Guck mal, jeder Tumor braucht 10 Jahre Zeit. Und wenn ein Tumor entsteht, dann ist eigentlich nur eins die wichtigste Frage, wie kriegen wir ihn weg? Aber warum hinterfragen wir ihn denn nicht? Wie konnte er in mir entstehen? Warum ist es doch meiner?
Über 10 Jahre hinweg, ja.
So. Mhm. Und ich finde, da muss Zeit sein. Das ist kein Notfall. Mhm. Und so ist es auch. Man muss einen nicht erfüllten Kinderwunsch, den muss man hinterfragen. Und das gibt Dinge, die liegen in unserem Leben, die liegen in unserer Zeit, die liegen in dem, was wir verkonsumieren. Die liegen manchmal in der Leere eines Organismus, der das jetzt nicht einfach tragen kann. Mhm. Die liegen in der Insulinresistenz, die noch gar nicht sichtbar geworden ist oder die Schilddrüse noch gar nicht sichtbar geworden ist. Und das ist doch alles so wichtig. Das kann ich doch nicht nur auf einen gynäkologischen Bereich reduzieren, der sich damit beschäftigt, vielleicht außerhalb eine Befruchtung dann einzunisten und der Körper ist nicht bereit. Also das ist doch eine Riesenverantwortung und niemand wünscht sich mehr als eine gesunde Mama und natürlich auch ein gesundes Kind.
Mhm, klar. Und je länger man übt und es nicht geht, desto höher steigt noch der psychische Druck und dann wird es auch nicht besser.
Ja. Und vor allen Dingen auch die Männer da wirklich in den Fokus nehmen und die Stressbelastung runterfahren und. Also manchmal sind es Frauen, die reden von ihrem Leben und immer wieder und Fehlgeburten, dann denke ich, ja, aber bis jetzt habe ich noch gar nicht wahrgenommen, wann hier eine Schwangerschaft Platz hätte. So, ist das vielleicht auch ein Punkt, der eventuell sagen soll, der Körper ist dazu nicht noch bereit und vielleicht auch gar nicht in der Lage, das auszutragen. So.
Petra, du glaubst, das kam, die Sendezeit ist durch.
Ach, schade.
Ja, wirklich,
ich hätte noch einiges drin zu sagen. Ich habe mir so viele Notizen gemacht.
Das ist unglaublich. Ja, jetzt waren wir ein bisschen abgelenkt. Aber es war total wichtig, dieses Thema so durchzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank, liebe Petra. Es ist immer wieder ein Erlebnis, mit dir Themen durchzusprechen. Und ich bin mir sicher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie spüren auch diese wahnsinnige Empathie, die diese Ärztin ausstrahlt. Und für mich ist das immer noch das erste Zeichen für einen guten Arzt, wenn er empathisch ist, so dass man sich wirklich wie zu Hause fühlt. Und meiner Erachtens fängt hier auch Heilung an, durch das Gespräch mit einem Arzt. Und wenn das auf Augenhöhe ist, dann ist man zu Hause.
Danke.
Herzlichen Dank und Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und wiedersehen miteinander.